Weil ich glaube, insgesamt in der Digitalisierung wird es game-changende Effekte geben.
Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Wirkstoff A. Mein Name ist Kati Gehrendorf und heute sitze ich in unserem Podcast-Studio mit meinem geschätzten Kollegen, dem Tobias Lau. Ihr kennt ihn schon aus vergangenen Folgen und neben seiner Expertise im Bereich Cannabis ist er auch totaler Experte, wie ich finde, auf dem Gebiet des E-Rezeptes und dem Thema widmen wir uns heute. Hi Tobi.
Hi Kati und hallo liebe Hörer. Ich freue mich.
Ja, das ist schon tatsächlich unsere zweite Ausgabe zum Thema E-Rezept. In dieser Folge beschäftigen wir uns einfach mit den momentanen Bedürfnissen, aber auch den Regularien, die im Moment so ein bisschen diskutiert werden. Tobi, erzähl mal, wie ist das im Moment?
Also ich stelle mir das gerade ein kleines Update vor, denn wir müssen ja auch davon ausgehen, dass uns das Thema E-Rezept jetzt die nächsten nicht nur Wochen, Monate, sondern auch Jahre begleitet. Das ist ja so ein klassischer Gamechanger, um das schon mal jemanden zu zitieren, der gleich zu Wort kommt. Und deswegen, glaube ich, ist der Informationsbedarf doch noch ziemlich hoch. Und ich habe die letzten Wochen, Monate ja oft genutzt, um mich mit Leuten, die in der Branche viel zu sagen haben und sehr gut auskennen, auseinanderzusetzen und zu schauen, wohin die Reise jetzt geht. Denn es ist ja gerade wirklich viel in Bewegung. Es sind derzeit 52 Modellprojekte am Laufen, die alle natürlich mehr oder weniger groß und umfassend sind und einen mehr oder weniger großen Impact haben. Aber das ist ja ein kleiner Markt, der da gerade entsteht und der sich dort ja entwickelt und wo überhaupt noch nicht absehbar ist, wer jetzt eigentlich der große ja Gewinner des Spiels werden wird.
Ja, das ist im Moment sehr interessant.
Richtig, richtig. Und es wird für die Apotheken auf jeden Fall große Auswirkungen haben, oder? Das wirst du doch besonders gut wissen. Ich meine, du hast jahrelange PTA-Erfahrung. Wie stellst du es denn vor? Glaubst du, es wird sich im Arbeitsalltag viel dadurch ändern?
Das ist die Frage, weil im Grunde für die PTA an sich die Beratung bleibt, die Belieferung der Rezepte bleibt gleich, nur das Formular oder die Form, wie das Rezept in die Apotheke kommt, ändert sich. Inwieweit sich auch die Prozesse ändern werden, das kann man ja jetzt schwierig sagen, weil auch durch die verschiedenen Modellprojekte, es werden vielleicht andere Methoden ausprobiert. Ich finde es schwierig einzuschätzen tatsächlich. Ich glaube, das muss man auf sich zukommen lassen.
Ja, das ist tatsächlich eine Perspektive, die im Moment noch ein bisschen unterbelichtet ist, ne? Wie sich das wirklich auf die Praxis auswirken wird. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass es einige sehr viel größere Sorgenpunkte gibt, die die Apothekerschaft als ganze Branche ja jetzt betrifft. Beispielsweise die Frage, inwiefern die Einführung des E-Rezepts zu einer Stärkung der Versandapotheken führen kann, weil natürlich die Hemmschwelle extrem sinkt für den Verbraucher und für den Patienten, rezeptpflichtige Arzneimittel online zu bestellen. Ja. Heute muss man doch wirklich umständlich das Papierrezept, ne, die Muster 16 Verordnung in einen Briefumschlag stecken und dann im schlimmsten Falle nach Holland schicken. Das fällt ja dann natürlich weg. Potenziell kann man das mit einem Klick machen. Das ist ein Thema, über das wir auch gleich noch ein bisschen sprechen werden und noch ein paar Experten zu Wort kommen lassen. Ein anderes Thema ist der Datenschutz. Und das betrifft ja nicht nur das E-Rezept, sondern allgemein die Digitalisierung im Gesundheitswesen, wobei immer wieder jetzt große Debatten aufkommen, zuletzt ja über Spahns Plan, die Daten der Krankenkassen für die Gesundheitsforschung zu nutzen. Dazu, auf den Punkt habe ich Dr. Markus Leik-Dieken letztens angesprochen. Dr. Markus Leik-Dieken ist der Chef der Gematik, also der Gesellschaft für die Telematikinfrastruktur, die quasi die Datenautobahn, diesen Begriff liest man ja oft im Zusammenhang, baut, über die halt dann E-Rezept und elektronische Patientenakte und elektronische Gesundheitsakte bundesweit transportiert werden. Und der hat einen, wie ich finde, zumindest bemerkenswerten Standpunkt zum Thema Datenschutz und E-Rezept, den wir uns, glaube ich, mal anhören sollten.
Genau, du warst nämlich so schlau, du hast ihm keine schriftliche Anfrage gestellt, du warst bei ihm und hast einfach das kleine Mikrofon, was wir alle schon kennen, mitgehabt. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an, was er dazu zu sagen hat.
Die Debatte im Digitalisierungswesen zum Datenschutz sollte meiner Meinung nach sehr balanciert erfolgen. Zunächst mal gehe ich als Arzt davon aus, jawohl, jeder Chirurg wäscht sich die Hände, bevor er in den Operationssaal geht. Insofern ist Datenschutz die Grundvoraussetzung, dass wir vernünftig und überzeugend die Bevölkerung in die Digitalisierung bringen. Gleichzeitig, glaube ich, ist die andere Waagschale noch nicht ausreichend betont, nämlich die Verantwortung, die wir gegenüber der Bevölkerung haben, dass sie jahresaktuelle medizinische Wissen auch zu erhalten. Wir wissen aus vielen Erkrankungen und durch Impfungen und Präventionsraten, dass sie weit, weit unterdurchschnittlich in Deutschland rechtzeitig der Bevölkerung zugeführt werden. Und hier muss man einfach den Schaden, den dieser Verzögerung anheimkommt, abwägen gegenüber der Thematik, die man ethisch auf der anderen Seite führt. Insofern wird es erst eine ethisch abgerundete Debatte, wenn die Verantwortungswaagschale genauso sehr in die Debatte geführt wird wie die Debatte des Datenschutzes.
Ich finde, da greift er meiner Meinung nach einen interessanten Punkt auf, der oft vergessen wird. Denn es wird ja immer angeführt, dass man die ethische Dimension diskutieren sollte des Sachverhalts, dass jeder Mensch natürlich das Anrecht hat, über seine eigenen Daten zu bestimmen. Auf der anderen Seite wird dabei aber auch oft der Punkt vergessen, dass es ja natürlich auch eine ethische Dimension hat, inwiefern man Daten nutzt, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und da geht Herr Leik-Dieken ja auch sogar noch einen Schritt weiter, nämlich, und da sind wir jetzt wieder konkret beim Thema E-Rezept und elektronische Patientenakte, die ja die erste große Anwendung werden wird in der Telematikinfrastruktur. Und bisher ist natürlich eingeplant, dass in dem elektronischen Medikationsplan beispielsweise alle verschreibungspflichtigen Präparate registriert und vermerkt werden. Nun hat er den auch wiederum ganz interessanten Argumentationspunkt aufgebracht, dass ein elektronischer Medikationsplan, der nur verschreibungspflichtige Präparate enthält, ja nicht vollständig ist und aus seiner Sicht auch nicht wirklich überzeugend. Er will jetzt wirklich auch OTC-Medikamente in diesen Plan aufnehmen. Das finde ich ist ein sehr interessanter Ansatz, von dem wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten, Jahren auch noch oft was hören werden. Deswegen lassen wir uns erstmal noch reinhören, was Herr Leik-Dieken dazu sagt.
Der elektronische Medikationsplan ist meiner Meinung nach eine Schlüsselfunktion, bei der wir alle gemeinsam in Deutschland darauf achten müssen, dass sie ihrem Anspruch nur dadurch überhaupt entsprechend gerecht wird, dass sie abgerundet alle im Körper zugeführten Medikamente auch abbildet. Daher ist es für mich implizit in der Gematik zu denken, dass sowohl die auf Rezept abgegebenen Präparate als auch die OTC-Präparate, zumindest im Apothekenbereich verfügliche OTC-Präparate, in einem schlüssigen Prozess im EMP abgelegt werden. Denn nur dann werden vielerlei Risiken, die aus natürlichen, aus pflanzlichen und aus chemischen und aus biotechnologisch hergestellten Medikamenten in ihrer Kombination entstehen, überhaupt erkennbar werden. Und hier hat die Gematik, glaube ich, einen besonderen Impuls, denn die Gründung der Gematik fußte ja letztlich auf einer in Deutschland zu spät erkannten Arzneimittelnebenwirkung unter einem damaligen Fettsenker.
Ja, Tobi, ich wollte dich eben nicht unterbrechen, aber genau diese Gedanken habe ich halt auch schon gehabt. Wie ist das? Klar, Rx macht Sinn, das läuft alles darüber, wird irgendwo auch wahrscheinlich dann gespeichert, aber was ist mit den OTC-Sachen? Wenn du jemanden hast, der überall seine OTC-Sachen holt, weil er gerade unterwegs ist, das kennt man ja heutzutage, wenn man in der Apotheke ist, zu gut. Man fragt jemanden, kennen Sie das Medikament, nehmen Sie was anderes ein? Und er sagt, nee, alles gut, ich kenne das, ich nehme auch nichts anderes ein. Und vielleicht nimmt er dann doch was ein, weil er es einfach nicht so auf dem Schirm hat, weil es ein OTC ist. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Gedankengang.
Ich habe mich auch schon gefragt, wie man das mit der Verbuchung auf den E-Medikationsplan dann eigentlich machen kann. Denn man checkt das ja nicht jedes Mal einzeln aus auf einen Patienten oder auf einer Versichertenkarte, wenn jemand ein OTC-Präparat kauft.
Da denkt ja auch keiner dran.
Richtig. Ich könnte mir vorstellen, das wäre zumindest meiner Meinung nach eine ganz logisches Angebot, dass man das auf eine Art freiwilliger Basis macht. Also ein Patient oder Kunde in dem Falle, der kommt und ein OTC-Präparat kauft, dass man den darauf hinweist. Hier, wir können das auch auf Ihren E-Medikationsplan verbuchen. Das ist sicherer, auch für Sie. Und da kann er vielleicht seine Versichertenkarte hinhalten und das wird dann automatisch drauf gebucht auf freiwilliger Basis. Denn ansonsten müsste man ja irgendwie ansonsten müsste sich der Kunde ja ausweisen, wenn er ein OTC-Präparat kauft. Und das ist ja.
Das macht ja keiner mit.
Das macht ja keiner mit, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass man es auf freiwilliger Basis macht. Hab das auch den Herrn Leck-Dicken gefragt, wie man das denn umsetzen könnte. Können wir kurz reinhören, wie er darauf geantwortet hat?
Ja, also bislang denken wir sehr stark darüber nach, wie wir das schaffen. Zunächst mal ist es ja schon glücklich, dass wir jetzt bei der Abgabe des rezeptierten Präparates genau denselben Scanner in der Apotheke verwenden werden für den 2D-Code, wie wir das auch schon bei den Sikopharm-assoziierten Aspekten tun müssen. Es ist natürlich aktuell uns erkennbar, dass im OTC-Bereich dieser 2D-Code nicht vorliegt. Dennoch liegen sehr strukturierte Daten in der Apothekensoftware vor und wir glauben, dass wir diese überleiten können in den EMP direkt. Und wir gehen bislang davon aus, dass diese natürlich auf der Karte abgelegt werden sollte, arbeiten aber gleichzeitig natürlich intensiv daran, dass er eine rasche Überleitung auch in die elektronische Patientenakte bekommt. Denn die allgemeine Bevölkerung hat eigentlich den Erwartungshorizont, dass das Einlösen eines E-Rezeptes eine automatische Ablage im EMP bedeutet und dieser wiederum automatisch auch in der elektronischen Patientenakte sich niederschlägt. Und das ist aktuell weder gesetzlich komplett gebahnt, noch schon strukturell so vorgesehen. Aber allen Beteiligten ist bewusst, dass wir zu diesem Punkt kommen wollen. Und wir glauben, dass in der Apotheke vor Ort genügend klare Daten vorliegen, um das auch zu ermöglichen.
Ja, du hast eben das Wort Angebot genutzt. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das vielleicht dann auch so nennt, weil ich glaube, das muss auch schon aktiv dann von der Apotheke passieren. Ich meine, die wenigsten Patientenkunden werden sich darüber informieren, was sie dann für Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, das ist dann auch eine wichtige Rolle, die die Apotheke übernehmen muss, den Leuten das dann anzubieten, wenn es dann so eine Möglichkeit gibt.
Absolut, das ist wieder ein Thema der Beratungskompetenz. Man kann es auch den Kunden gut verkaufen, sozusagen, hey, mit den technischen Neuerungen gehen auch Verbesserungen für euch einher, in der Form, dass es zum Beispiel heute sogar sicherer ist, wie ihr eure Medikation selbst plant und organisiert. Man sollte ja auch nicht vergessen, dass dieses ganze Thema sich nicht nur auf Sicherheit bezieht, sondern allgemein eben auf neue Angebote und neue, nennen wir es neudeutsch, Features, die mit Anwendungen wie dem E-Rezept oder E-Patientenakte einhergehen. Man darf sich nicht dem Glauben hingeben, dass mit der Einführung von E-Rezept und E-Patientenakte dieser Prozess abgeschlossen ist, sondern das ist ein iterativer Prozess, der sich mit Sicherheit die nächsten Jahre noch hinziehen wird und immer neue Möglichkeiten eröffnet wird, die vielleicht mehr, vielleicht weniger gut angenommen werden und vielleicht mehr Chancen und mehr Gefahren bringen, als man sich das heute vorstellen kann. Das ist auch eine Sache, die ich den Herrn Leck-Dieken mal gefragt habe, was es denn da noch für Möglichkeiten gibt und ja, was man daraus noch zu erwarten hat.
Also zunächst mal ist natürlich dem Zusammenhang mit der Einführung des E-Rezeptes gibt es sehr, sehr viele Features, die, glaube ich, das E-Rezept zu einem digitalen Rezept machen sollten. Hier sehen wir aktuell schon in Pilotprojekten bundesweit sehr viele interessante Aspekte, die in Regionen und in Städten durchgeführt werden und die alle zusammengeführt, glaube ich, auch einen interessanten Wettbewerb im Markt hervorrufen werden. Ich fange an mit eklektischen Themen, nämlich der Tatsache, dass die europäische Guideline vorsieht, dass Blinden der Beipackzettel vorgelesen wird. Ein klassisch digital umsetzbares Feature. Und ich glaube, dass gleichzeitig die AMTS-Thematik, die ja auch die Gematik vorantreibt, wie ein Flottenverband gemeinsam mit dem EMP zur Zielgerade kommen sollte, damit hier der Apotheker weit mehr in eine sehr, sehr bündige Kompetenz kommt, um beispielsweise bei einer Medikation von 8 Medikamenten den schwerstverdächtigsten Kandidaten zu finden und ihm auch relativ kompetent gleich ein Substitut an die Seite zu stellen. Und deshalb glaube ich, dass es hier neue Erlebnisse geben wird, von denen die Bevölkerung aktuell noch gar keine Ahnung hat und die doch die Kompetenz gerade auch des Apothekers nochmal unterstützen werden.
Ja, Blinden kann die Packungsbeilage vorgelesen werden. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, an den kaum ein Apotheker denkt, wenn er ihr Rezept und ihr Patientenakte hört. Aber wo wir gerade den Begriff schon im Mund haben, Apotheker, wir hatten diese Frage ja vorhin angesprochen, diese Befürchtung will ich es eher nennen, dass die Einführung des E-Rezepts zu einer Abwanderung von Verordnungen an die holländischen Versender
unter anderem
dazu führt. Auch das habe ich Herrn Leck-Dieken mal gefragt. Hören wir uns mal an, was er dazu gesagt hat.
Also zunächst mal glaube ich, dass diese Sorge nicht völlig unberechtigt ist. Und ich denke, dass es sehr viel wichtiger ist, auf dieser Sorge den richtigen Reflex auszuüben. Was mich in den frühen Quartalen immer sehr besorgt hat, war, dass daraus eher eine Paralyse entstand. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die Apothekerschaft sehr, sehr schnell jetzt in den letzten Monaten nach vorne gegangen ist und in den proaktiven Modus kommt. Weil ich glaube, insgesamt in der Digitalisierung wird es game-changende Effekte geben. Übrigens auch für die Ärzteschaft und für viele andere Beteiligte. Und dass die immer am meisten gewinnen werden davon, die proaktiv das Neue umarmen und dafür ihre Lösung finden. Und ich bin so ein bisschen der Meinung, dass jedes Spielfeld Mannsaufstellung immer neue Möglichkeiten des Dribbelns bieten wird, um ein Tor zu schießen.
Game-changende Maßnahmen für Apotheker, aber was sagen die denn eigentlich dazu?
Also kurzfristig würde ich mal sagen, wird die Apotheke sicherlich eine gewisse Eingewöhnungsphase haben, weil wir mit dem E-Rezept ja nur als eine von mehreren Anwendungen auch agieren, die in der Telematik-Infrastruktur läuft. Wir reden jetzt von dem offiziellen E-Rezept tatsächlich und jetzt nicht von irgendwelchen Modellprojekten. Da wird sicherlich einiges an Lernprozess noch sein über das Thema, wann stecke ich meinen HBA, welchen Aufwand habe ich, wie gehe ich mit unvorhergesehenen Situationen um von Rezepttypen, wie mache ich eben nicht den Standardfall, vielleicht ruft der Patient an und das Rezept ist noch nicht vor Ort. Da wird es sicherlich einiges geben, wo der Markt lernt, aber wir sind zuversichtlich, dass das relativ schnell funktioniert. Wir haben eine gute Unterstützung von den Softwarehäusern. Wir wissen, dass die Apotheken grundsätzlich sehr IT-affin sind. Man will nicht immer alles mitgehen, aber man findet meist gute Lösungen, mit denen man auch damit umgehen kann. Insofern würde ich mal sagen, nach einer kurzen Einschwingphase sollte das relativ schnell in eine Normalität übergehen.
Wundert euch nicht, der Allergiker hat keinen Husten
oder keine Heiserkeit plötzlich bekommen.
Nein, der Stimmwechsel liegt daran, dass das der Herr Christian Krüger war. Das ist der Geschäftsführer der Netzgesellschaft Deutscher Apotheker, der NGDA. Der natürlich sich wie kaum ein anderer mit dem Thema E-Rezept auskennt und ja gerade schon ein bisschen was gesagt hat dazu, was das für Änderungen in den Arbeitsabläufen und Prozessen innerhalb der Apotheke mit sich bringen kann, aber auch ein paar ganz interessante Punkte dazu hat, was sich denn in dem Verhältnis vom Apotheker zum Patienten verändern kann.
Die viel größere Auswirkung wird sicherlich sein, was das E-Rezept für Auswirkungen hat auf die Beziehung zum Patienten. Es ist nicht zwanghaft mehr so, dass der Patient direkt dem Apotheker Auge in Auge gegenübersteht. Somit muss der Apotheker eigentlich dem Patienten auch ein bisschen entgegenkommen. Ich sag's mal auf der digitalen Strecke. Und das wird sicherlich für eine Apotheke in ihren Prozessen Auswirkungen haben, die man jetzt noch nicht 100% vorhersehen kann. Auch da wird es findige Kollegen geben, die gute Lösungen finden, das kennen wir. Wir haben sehr, sehr viele junge Kollegen, die sich auch bei uns melden und sagen, warum dauert das alles so lange? Wir wollen mitmachen, wir haben auch ganz tolle Ideen, was man tun kann. Und es wird Kollegen geben, die eher, ich sag mal, überlegen, was hat es noch weiter für Auswirkungen. Aber wie gesagt, das ist etwas, der Prozess, Patient kommt in die Apotheke, der wird sicherlich in 10 Jahren nicht mehr genau der gleiche sein wie heute. Und das ist etwas, da muss man sich mit auseinandersetzen, aber ich glaube, das schaffen wir als Berufsstand.
Die Aussage fand ich eigentlich ganz interessant. Der Kunde in 10 Jahren wird nicht mehr der sein wie heute. Weißt du, wie er das gemeint hat?
Das ist eine Sache, die man eigentlich bei jedem Kunden sieht. Nicht nur bei dem Kunden in der Apotheke, sondern viel stärker noch in anderen Branchen. Ich finde manchmal, und das ist jetzt auch eine ganz subjektive Äußerung von mir als Tobias Lau, dass bei der Debatte in der Branche bezüglich der Wandlungsprozesse, die sich durch die Digitalisierung, und ich meine damit wirklich die Digitalisierung als großer ganzer Makroprozess, jetzt nicht die Einführung des E-Rezepts oder der E-Patientenakte, dass man öfter mal vielleicht auch als Branche mal nach links und nach rechts in andere Branchen schauen sollte und bestimmte Erkenntnisse von dort auch mitnehmen sollte, und das vor allem bezüglich des Verhältnisses des Kunden zum jeweiligen Dienstleister oder allgemein zu dem Verkäufer der Produkte, die er einkauft oder so. Denn es stimmt schon, dass heutzutage das Kundenverhalten ganz anderes ist als noch vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren noch. Und das spiegelt sich natürlich genauso in Apotheken. Und andere Branchen müssen da genauso drauf zugehen und müssen sich dem Kunden anpassen, nicht umgekehrt.
Ja, na klar. Und auch diese Aussage, dass man den Kunden vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommt, ist natürlich auch, weil das ist auch so ein Thema, ich finde, in der Beratung macht auch das Nonverbale total viel aus. Ja. Also wenn du beispielsweise einer Mutter erzählst, dass es nicht schlimm ist, wenn in dem Hustensaft ein bisschen Alkohol drin ist, dann kann sie sagen, ja, okay, aber die Körpersprache sagt vielleicht was ganz anderes. Und das ist natürlich, wenn der Kunde vor dir steht, dann kannst du da irgendwie vielleicht so ein bisschen interagieren und entgegenkommen. Wenn du den Kunden aber aufgrund solcher Maßnahmen noch weniger zu Gesicht bekommst, stelle ich mir das tatsächlich ein bisschen schwierig für die Beratung vor.
Das ist ja genau der Punkt, der auch den Wandel gerade in der Apotheken- und Arzneimittelbranche so spannend macht. Dass nämlich dieses Spannungsverhältnis besteht zwischen einerseits dem kaufmännischen und andererseits dem medizinischen Heilberufler-Ethos. Denn Arzneimittel sind halt keine Süßwaren. Und der Art und Weise, und das meinte ich ja, ne? Man kann natürlich in anderer Branchen schauen und sehen, wie hat sich dort das Kundenverhalten geändert und wie kann man sich dann anpassen. Und das muss man halt gleichzeitig in Einklang bringen damit, dass man eben keine einfachen Konsumwaren verkauft, sondern Arzneimittel, wo ein anderer Beratungsbedarf herrscht als selbst bei anderen beratungsintensiven Produkten. Also ich meine, auch Elektrogeräte sind beratungsintensiv, ja, aber da geht es eben nicht um die Gesundheit. Mhm. Und damit betrifft man nicht so einen intimen Bereich bei den Menschen, wie man es mit Arzneimitteln und Gesundheitsthemen tut. Und da müssen Apotheken oder die Branche an sich noch einen Weg finden, ja, für sich einen richtigen Mittelweg da herauszuarbeiten.
Da müssen auf jeden Fall einige Prozesse entwickelt werden, sei es intern oder wirklich im Rahmen der Digitalisierung, damit das einfach für alle Seiten in Ordnung ist und gut vonstatten läuft.
Absolut. Und das ist der nächste Punkt, wo ich sage, da müssen wir vielleicht auch, um realistisch zu sein, mal nach links und rechts in andere Branchen gucken. Man sollte sich auch keine Illusion hingeben, was dieser Prozess wahrscheinlich für den Markt bedeutet. Denn so wie es in anderen Branchen einen Kahlschlag gegeben hat, wird es vielleicht bei Apotheken nicht unbedingt sein, aber es wird natürlich auch in der Apothekenbranche Betriebe geben, die sich besser an diese neuen Bedürfnisse anpassen können.
Es gibt auch die, die es nicht so mitbekommen und nicht hinterherkommen.
Richtig. Und natürlich, man kann jetzt Extrembeispiele sich anschauen. Hast du noch eine Stammvideothek, zu der du immer gehst?
Nein, leider nicht. Nee,
weil es keine mehr gibt, weil die Branche einfach wegrationalisiert wurde durch Streamingdienste und Online-Angebote. Das wird mit Apotheken nicht gehen, aber das wird nicht passieren mit den Apotheken. Aber was ich damit sagen will, ist, wir sollten auch daran denken, dass das nicht für alle zum Besseren gereichen wird in der nahen Zukunft. Auch dazu habe ich mal Herrn Krüger befragt.
Ich glaube nicht, dass man das auf das E-Rezept alleine runtermachen oder ich sag mal zurückführen kann. Ist, wenn wir in der Digitalisierung oder ich sag mal mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens konfrontiert sind, dann ändern sich Prozesse. Das hat leider auch immer etwas mit Investitionen und Anpassungen zu tun. Bei Anpassungen gibt es immer Gewinner und es gibt es Verlierer. Ich will das auch nicht despektierlich sagen. Manche Apotheken sind möglicherweise in einer Situation, wo eine kleine Veränderung jetzt schon dazu führt, dass dieses Unternehmen nicht mehr rentabel ist. Da wäre aber die Frage, was kann man an der Stelle tun? Ich glaube, das ist für einen Großteil der Apotheken, die sind, wie gesagt, sehr effiziente Unternehmen, dass hier nicht der Grund sein wird, um sie jetzt in irgendeiner Form in eine Verlustschwelle zu bringen. Also ich glaube nicht, dass wir ein Apothekensterben haben, übrigens auch nicht wegen dem Wegfall an Versand, weil ich glaube auch, dass wir da durchaus mit gleichen Waffen dann kämpfen können. Aber es wird Veränderungen in der Apothekenlandschaft geben, einfach deswegen, das sehen wir auch im Handel, weil das Verhalten des Kunden, und der ist auch ein Patient, sich verändert. Und wenn eine Branche oder wenn Teilnehmer an der Branche nicht schnell genug, ich sag mal, sich anpassen können, dann wird es auch da etwas geben. Aber der Großteil und vor allen Dingen viele neue innovative Ideen, die werden nicht nur überlegen, sondern ich bin mir sicher sogar vorangehen.
Also Herr Krüger drückt das ein bisschen weniger dramatisch aus, aber die Stoßrichtung ist natürlich dieselbe. Und daraus ergibt sich natürlich, wie ich finde, die wahrscheinlich wichtigste Frage überhaupt, nämlich was kann man eigentlich machen oder wie kann man sich auf diesen Wandel eigentlich richtig einstellen?
Und lass mich raten, du hast ihn das auch gefragt.
Natürlich.
Ja, ich werde ja nicht müde, das zu betonen, auch wenn ich jetzt kein berufsständischer, ich sag mal, Ansprechpartner bin, sondern für die IT-Tochter zuständig bin. Das Konsumentenverhalten ist ähnlich wie das Patientenverhalten. Man muss sich überlegen, was ist die Servicequalität, was ist das, was der Patient erwartet an der Stelle und was ist das, was ich als Apotheke tun kann, um dieser Erwartungshaltung entgegenzukommen. Und da gibt es eine Menge. Insofern würde ich jeder Apotheke raten, sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen. Der Patient ist, wir haben eine Zahl, Smartphone-Penetration 80% im Markt. Oder in Deutschland mittlerweile, da sind wir tatsächlich mitführend. Und wenn ich weiß, wie ein Patient sich normal verhält, dann, weil ich selber auch ein Smartphone so nutze, dann kann ich das relativ einfach übertragen auf das, was ich als Apotheke anbieten muss, um ihm auf dieser Strecke entgegenzukommen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich muss, glaube ich, einfach nur mal lernen, was mir als Apotheke zur Verfügung steht. Wir sind hochtechnisierte Betriebe, wir sind hochdigitale, hocheffiziente Betriebe. Es fehlt manchmal noch am Zusammenschluss der einzelnen Teilkomponenten. Wie kann ich einen Botendienst noch besser anbieten? Wie kann ich die Interaktion mit dem Patienten noch weiter verbessern? Das heißt also, es gibt mit existierender Technologie, aber besser Nutzen derselben, sicherlich noch Möglichkeiten, einiges zu tun. Und dann mache ich mir keine Sorgen davor, vor einer Organisation, die größtenteils über ein Thema einer Preisargumentation arbeitet.
Entschuldigt übrigens die Hintergrundgeräusche gerade während des Interviews. Ich habe das nämlich aufgenommen.
Wart ihr da in der Cafeteria oder was?
Es klingt ein bisschen so, deswegen erwähne ich das gerade. Nee, wir waren auf einer Fachtagung des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller, auf der es auch um das Thema E-Rezept ging. Mhm. Und ich habe ihn natürlich am Rande der Veranstaltung zur Seite genommen, mich mit ihm unterhalten und das aufgenommen. Und wir standen eigentlich an einer ruhigen Stelle, doch plötzlich kam das Catering im Hintergrund und fing an.
So klingt es auch.
Richtig, das waren Metallschüsseln. Das Essen war übrigens sehr gut beim BAH. Aber zurück zu dem, was Herr Krüger gesagt hat, nicht zu dem, was man vielleicht nicht so gut verstanden hat wegen des Caterings. Das Thema Technologie und wie wir dann unsere Verordnungen übermitteln, etc., alles über Smartphone oder welche anderen Anwendungen, dabei sollte man ja eins nicht vergessen, eigentlich soll das E-Rezept ja kommen, um das klassische Muster 16 Papierrezept abzulösen. Mhm. Aber so richtig kann sich das noch niemand vorstellen, oder? Dass man mal komplett ohne Papierrezepte auskommt.
Ich stelle mir das auch schwierig vor. Ich meine, auch wenn sich wir hatten das ja eben schon, die Kunden und Patienten weiterentwickeln und immer digitaler werden, gibt es bestimmt immer noch die Leute, die sagen, ich vertraue auf das Alte, ich finde das Papierrezept super, dann, wenn ich das ins Portemonnaie stecke, ist es halt da und ich kann nicht mein Handy vergessen oder sonst was.
Oder vielleicht einfach Situationen, in denen es aus den Zwängen der Lage heraus erforderlich ist, das auf Papier zu machen. Mhm. Im einfachsten Fall eine alte Oma, die kein Smartphone hat.
Das meine ich halt, ne?
Sowas. Oder eben in anderen Situationen. Das ist auch ein Punkt, der eben noch nicht wirklich abschließend geregelt ist. Also es ist festgeschrieben, dass das E-Rezept natürlich tendenziell das eines Tages das Papierrezept komplett ablösen soll, aber es wurde kein Ende dieses Parallelbetriebes festgeschrieben. Auch da habe ich mal Herrn Krüger befragt, was er dazu sagen hat.
Naja, das Ziel von der Digitalisierung muss schon sein, dass man auf eine Lösung geht. Also es macht keinen Sinn, wenn wir von vornherein konzipieren und sagen, wir haben ein Papierrezept parallel mit einem digitalen Rezept oder wie man es manchmal hört, noch so eine Mischform noch dazwischen, wo auf dem Papier irgendwas gedruckt wird. Das sind Übergangsszenarien, die sind auch wichtig. Aber wenn Sie das vergleichen, ich gehe davon aus, dass wir, ähnlich wie es auch im Flugverkehr so ist, 100% auf ein Papierrezept nie verzichten werden können, weil wir brauchen eine Lösung, die auch im absoluten Notfall funktioniert. Aber sie wird irgendwann eine Randform werden, nämlich eben eine Notfalllösung. Und der Weg dazwischen, lassen Sie es 6 Jahre sein, das wird sicherlich jetzt davon abhängen, wie schnell die Selbstverwaltung auch mit der Gematik die regulatorischen Vorgaben dann auch in die Praxis umsetzen kann, also dass das dann auch in den Apotheken ankommt. Aber ich denke mal, so in 10 Jahren, wir werden Papierrezepte noch haben, aber das wird für die meisten Leute eher Retro oder Vintage sein, wie man das dann so sagt.
Also wenn das wirklich so ist, sollte man sich auf jeden Fall noch ein Muster 16 Rezept einrahmen oder so. Vielleicht ist das dann super viel wert irgendwann.
Er sagt ja Vintage, ne? Vielleicht wird es mal irgendwann so, wie es heute LPs sind. Die waren ja auch schon längst tot. Ja. Und heute sammeln wieder alle Schallplatten und fangen an.
Und dann werden wir Rezeptsammler.
Richtig.
Aber welche Frage ich mir stelle, so eine Prozessoptimierung, Entwicklung, wie auch immer, hat ja auch immer was mit Geld zu tun. Also es muss ja immer was investiert werden. Wie sieht denn das da bei den Apothekern aus? Da hast du ihn bestimmt auch gefragt, oder?
Ja, dazu habe ich ihn auch natürlich gefragt, weil ja da bei den Ärzten gerade eine ziemliche Debatte herrscht bezüglich der Kosten, die das für die Praxen verursacht. Und ich habe ihn mal gefragt, ob er dazu auch bei den Apothekern was Konkretes sagen kann.
Also für das Thema E-Rezept selber glaube ich jetzt eher weniger, weil es gibt die normalen Kosten, die bekannt sind, die ja größtenteils auch kompensiert werden sollen über die Vergütung dann für die Erstausstattung für die Telematik-Infrastruktur. Und der Rest dürfte für einen Handelsbetrieb Investitionen sein, die sich in unterschiedlicher Höhe bewegen. Wir wissen, dass die HBAs und die SMCBs nicht so teuer sind. Der Rest ist, glaube ich, alles beherrschbar. Also ich glaube, durch das E-Rezept alleine kommt da jetzt nicht noch zusätzlich was dazu.
Wir haben es gerade schon angesprochen, vor allem beim Thema Investition ist ein Thema zum einen für die Ärzte und für die Apotheker.
Man sollte ja nicht vergessen, auch wenn man das oft tut, dass Ärzte und Apotheker im Prinzip ja vielleicht nicht ganz im selben Boot sitzen, aber zumindest...
Aber irgendwo schon, ne?
Ja. Herr Leik-Dieken hat vorhin den schönen Begriff Flottenverband verwendet. Also sagen wir, sie sollten eigentlich ja im Zweifelsfall in dieselbe Richtung fahren und dabei auch eng zusammenarbeiten. Nun wird ja nicht nur das E-Rezept, sondern allgemein, ne, die neuen digitalen Anwendungen, die jetzt auch gesetzlich forciert werden, auch die Zusammenarbeit der einzelnen Heilberufsgruppen ganz schön verändern, voraussichtlich. Deswegen habe ich mich auch mal zur KBV begeben, zur Kassenärztlichen Bundesvereinigung, und habe dort mich mal mit dem Herrn Sebastian John unterhalten. Der ist Abteilungsleiter Sicherstellung und befasst sich dort quasi von auf höchster Stelle mit dem Thema E-Rezepten, was das für die Apotheker, für die Ärzte meine ich natürlich, für die Ärzte bedeutet. Und da werden wir doch erstmal reinhören, was der zu der Frage zu sagen hat, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apothekern verändern wird.
Also grundsätzlich würde ich ja sagen, bleibt erstmal alles gleich. Ärzte und Apotheker werden auch in Zukunft auch mit einem E-Rezept weiter miteinander kommunizieren und werden auch in Zukunft weiterhin über die gewohnten Kanäle, und das ist meistens Telefon, manchmal auch E-Mail, weiter miteinander sprechen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass durch die stärkere Strukturierung der Daten, die mit dem E-Rezept verbunden sein wird, im Zweifel die Qualität der Daten, die beim Apotheker tatsächlich am Ende ankommen, sich an der einen oder anderen Stelle erhöhen wird, weil durch Integritätsprüfung und so weiter und so fort dann fehlerhafte Verordnungen rausgefischt werden einfach rechtzeitig und es deswegen für den Apotheker im Zweifel leichter werden könnte, mit den E-Rezept-Verordnungen dann umzugehen.
Hey, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, das waren tatsächlich mal gute Nachrichten. Was er gesagt hat, ist ja, dass in Zukunft mit dem E-Rezept es in der Apotheke weniger Ärger geben wird mit falsch ausgefüllten Rezepten, mit Formfehlern, dann nachtelefonieren, wie genau ist das gemeint oder so, das kann dann wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich einfach nicht mehr in diesem Ausmaße passieren, weil der Arzt ja sich durch die Maske klicken muss und wenn da irgendwo was falsch, ein falscher Haken gesetzt wird, dass irgendwas nicht ganz stimmt, dann kriegt er das ja gar nicht raus. Und das heißt ja im nächsten Schritt auch wieder, dass das für die Apotheken günstiger werden könnte, nämlich in dem Sinne, dass die Retax-Gefahr sinkt.
Also das glaube ich tatsächlich erst, wenn es soweit ist. Bin ich ganz ehrlich, weil ich glaube nicht, dass sich dann großartig viel an der EDV, es ist ja oft so, wir kennen das von den Rezepten, es wird das Oberste angewählt. Es wird einfach das genommen, was oben steht, und warum soll sich das mit dem E-Rezept ändern? Weißt du, wie ich das meine?
Ja, aber es werden halt wohl zumindest keine gravierenden Formfehler mehr möglich sein, weil dann die E-Rezeptmaske, nenne ich es mal, ne, im Praxisverwaltungssystem des Arztes ihm dann anzeigt, nein, das geht so nicht, du musst hier aus dem und dem auswählen oder du musst das so und so dahin schreiben. Also ich kann die Hoffnung ein bisschen nachvollziehen. Aber da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema, das auch sehr interessant ist, was ich auch mit dem Gedanken daran, mal über den Tellerrand zu schauen, mal nachgefragt habe beim Herrn John, nämlich, was ändert sich eigentlich für die Ärzte im Arbeitsablauf? Geht es denn genauso wie den Apothekern?
Ich glaube, da muss man differenzieren zwischen dem, was Ärzte erwarten und dem, was wir in der Realität derzeit befürchten. Die Erwartungshaltung der Ärzteschaft ist aus meiner Sicht schon die, dass durch die Digitalisierung auch Vereinfachungen in der Arztpraxis realisiert werden können. In der Praxis muss man tatsächlich sagen, ist es schon jetzt so, dass der Verordnungsprozess in den Praxisverwaltungssystemen zu 100% digital stattfindet und es im Prinzip dann eigentlich nur noch der Klick ist, ob ich jetzt drucke oder ob ich es versende, was den Unterschied macht zwischen dem elektronischen Rezept und papiergebundenen Rezept. Insofern würde sich da eigentlich für den Arzt gar nichts ändern. Da, wo wir erheblichen Aufwand befürchten, ist dann in der technischen Umsetzung der qualifizierten elektronischen Signatur. Jede Arzneimittelverordnung muss qualifiziert elektronisch signiert werden. Und dieser Prozess kann je nach Umsetzung lange dauern. Und dann bedeutet es einen wirklichen deutlichen Mehraufwand in den Arztpraxen.
Ja, das bedeutet auf jeden Fall Arbeit sowohl für Ärzte und Apotheker.
Und ähnliche Probleme bei anderer Ausgangslage. Also dieses Thema mit den qualifizierten elektronischen Signaturen ist ja ein gutes Beispiel. Diese Sorge gibt es ja auch bei den Apothekern, dass durch die, ähnlich wie man es bei Secofarm befürchtet hat, ne, dass man durch diesen neuen Prozess am HV, bei dem zum Beispiel dann diese Verbindung im Server aufgenommen wird, ne, sich erhebliche Erschwernisse im Arbeitsalltag einstellen könnten. Denn da reicht ja schon, wenn es sich nur um 3 Sekunden handelt, die da vielleicht brauchen, zu verbinden. Mhm. Wenn die Offizin voll ist und du brauchst dann für jeden Kunden nochmal 10 Sekunden länger, dann ist das sehr frustrierend. Und ähnlich ist es halt gerade bei den Apothekern, bei den Ärzten. Also wir sehen, was sehen wir denn eigentlich?
Ja, was sehen wir denn?
Wir sehen, dass es sehr ähnliche Probleme gibt, dass Ärzte und Apotheker in dieselbe Richtung rudern.
Und alle gespannt sind, was passiert, was kommt. Wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass wir in der Lage sein müssen, uns darauf einzustellen, dass sich Sachen verändern. Mhm. Und dass man nicht bestehen kann in einem sich wandelnden Marktumfeld, wenn man mit den alten Rezepten von gestern zwanghaft versucht, weiter erfolgreich zu bleiben.
Ja, man muss einfach bereit für was Neues sein.
Ich finde, das klingt immer alles so nach Floskeln, denn sowas wird auch oft als Floskeln benutzt. Aber man muss sich diese Sachen wirklich vergegenwärtigen und schauen, wie man das in seinem Arbeits- und Lebensalltag auch einfügen kann. Also ich finde, das ist ein ganz gefährlicher Prozess oder eine ganz gefährliche Reaktion darauf zu sagen, ja, das sind ja Binsenweisheiten, Kalendersprüche, Floskeln. Man muss sich auf die Veränderung einstellen, man muss seine Stellung gegenüber dem Kunden und die Kommunikation zum Kunden hinterfragen. Ja, das klingt alles sehr hohl, aber das ist mit wahnsinnig viel Inhalt gefüllt.
Ja.
Das sollte man nicht vergessen. Und man sollte immer, wenn man sowas hört, denken, was konkret damit gemeint ist. Ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen einen Beitrag dazu leisten, dass ich ein paar Zuhörer mit diesen neuen Fragestellungen jetzt auseinandersetzen und da vielleicht ein paar Erkenntnisgewinne auch mit Blick auf die Haltung und die Perspektive derer, die diese ganzen Veränderungen, die wir jetzt vor uns haben, formen.
Wir konnten hoffentlich euch so ein bisschen mehr Einblick reinbringen. Tobi, schön, dass du da warst. Es war mir ein Fest.
Danke, Kathi, mir auch. Wir waren aus Blumenpflücken.
hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Fragen habt, ich sag's immer wieder, aber wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine Mail oder kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle. Und wenn der Tobi noch irgendwelche Texte zum E-Rezept hat, dann packe ich die einfach in die Shownotes.
Richtig.
Macht's gut, bis bald. Eure Kathi und euer Tobi.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad Hoc.